Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich begrüße heute wieder Susanne Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Susanne, schön, dass wir heute wieder Bibelgeschichten erzählen.
Moin Susanne, ich freue mich auch, denn heute wird's richtig spannend.
Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen, oder überhaupt rund um das Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, dann schreibt uns eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de.
Wir sind mitten in der Geschichte von Josef. Josef, das Lieblingskind des Erzvaters Jakob, durchlebt Höhen und Tiefen. Von seinen 10 älteren Brüdern verraten und verkauft, wird er erst ein angesehener Haussklave im Haus eines mächtigen Ägypters namens Potiphar, landet dann aber aufgrund einer Falschbeschuldigung von dessen Frau im ägyptischen Gefängnis.
Im Gefängnis erarbeitet sich Josef eine gute Position und bleibt von Gott gesegnet. In diesen langen Jahren der Haft entwickelt er sich. Josef wird vom Träumer zum Traumdeuter. Seine Lage scheint aussichtslos, denn er hat keinen Fürsprecher. Doch dann erfährt die Geschichte eine schicksalshafte Wendung, als der ägyptische Pharao ihn eines Tages zu sich ruft.
Josef soll die Träume des Pharaos deuten. Niemand sonst kann die ungewöhnlichen Königsträume erklären. Josef warnt den Pharao. 7 Jahren mit reicher Ernte werden 7 schreckliche Hungersjahre folgen. Er verbindet seine Traumdeutung mit einem Rat an den Pharao. Setze einen klugen und verständigen Verwalter ein, der in den guten Jahren in ganz Ägyptenland Kornvorräte anlegen lässt. Der Pharao erkennt Josefs Gabe und den Segen Gottes an. Und nicht nur das, er macht Josef zum ersten Mann im Land. Josef erhält Macht, den neuen ägyptischen Namen Zaphnat-Paneach, und er erhält eine Ägypterin zur Frau. Sie heißt Asenath. Mit ihr bekommt er 2 Kinder, Manasse und Ephraim.
Josefs Traumdeutung wird wahr. Es folgen 7 Jahre mit reicher Ernte, in denen er riesige Kornvorräte im ganzen Land anlegen lässt. In Ägypten und den umliegenden Landstrichen wird es nun dramatisch. Es folgen schreckliche Hungerjahre. Die Ernte bleibt aus. Josefs kluger Plan geht auf. Die Vorräte, die er und die Ägypter angelegt haben, können das Volk vor dem Verhungern retten. Doch der Hunger war nicht nur in Ägypten, sondern in allen Landen.
Nun gibt es in der Bibel einen Szenenwechsel. Das ist jetzt ein bisschen wie im Film. Wir schauen nach Kanaan, zu unserem Erzvater Jakob und seinen Söhnen. Die Hungersnot macht auch vor Kanaan nicht Halt. Auch Josefs Vater Jakob, seine Söhne und ihre Familien leiden sehr unter der Hungersnot. Seit Monaten hatten sie kaum noch Brotfladen oder Getreidebrei zu essen. Ein Herdentier nach dem anderen wird geschlachtet. Doch so kann es nicht weitergehen. Vor allem die Kinder leiden vermutlich sehr unter dem Hunger. Krankheiten greifen um sich. Lasst uns mal in die Bibel reinhören, wie es nun für Josefs Familie in Kanaan weitergeht.
Als aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, sprach er zu seinen Söhnen: Was seht ihr euch lange an? Siehe, ich höre, es sei in Ägypten Getreide zu haben. Zieht hinab und kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Da zogen hinab 10 Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Aber den Benjamin, Josefs Bruder, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen.
Susanne, wäre es nicht eine so schlimme Notlage, dann wäre das hier fast ein bisschen lustig, dass der alte Jakob seine erwachsenen Söhne so antreiben muss.
Ja. Was steht ihr hier noch rum und überlegt? In Ägypten gibt es Getreide. Geht los und kauft was. Sonst werden wir alle verhungern. Da hätten die ja auch mal von allein drauf kommen können.
Ja, aber echt. Davon abgesehen spürt man hier sehr deutlich, Jakob ist immer noch der Chef im Clan.
Ja, im Gegensatz zu Josef, der immer alles in die Hand nimmt, scheinen die Brüder, ehrlich gesagt, immer ein bisschen vor sich hin zu dümpeln.
Mhm. Und klar wird hier auch, es geht um das Überleben der Familie, also des gesamten Volkes Israel. Noch sind sie ja nicht so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Also, auf zur ersten Hamsterfahrt.
Wieso denn jetzt Hamster?
Du kennst das nicht? Hamster sammeln doch immer ganz viel Futter.
Stimmt. Und daraus legen sie Vorräte an. Es könnten ja schlechte Zeiten kommen.
Genau. Und daher kommt auch der gebräuchliche Begriff Hamstern.
Da ist was dran, denn Vorräte brauchen sie ja. Ansonsten sieht die Zukunft von Jakobs Familie düster aus. Interessant ist an dieser Stelle, dass Jakob den kleinen Benjamin nicht mitschickt. Wir erinnern uns, wie Josef ist auch Benjamin, der leibliche Sohn von Rahel, Jakobs verstorbener Lieblingsfrau. Benjamin ist der Jüngste. Jakob ist besorgt, dass auch ihm etwas zustoßen könnte. Er möchte ihn nicht fortschicken, wie er es damals bei Josef tat. Jakob glaubt, dass er Josef für immer verloren hat.
Wenn er nur wüsste.
Es steht nichts darüber in der Bibel, wie Benjamin das eigentlich alles findet. Vielleicht ärgert er sich darüber und denkt, na toll, die dürfen los und ich muss hier bleiben und kann nichts tun, um meiner Familie zu helfen. Ich bin doch kein Kind mehr. Immer hat Papa Angst um mich.
Was an dieser Stelle auffällt, Jakob sieht nur die Söhne von Rahel, nicht die anderen 10 Söhne. Um diese Söhne macht er sich nicht so große Sorgen. Wieder hat er die 10 Brüder nicht im Blick, zumindest nicht so wie damals Josef und jetzt Benjamin.
Die 10 Brüder ziehen also los, von Kanaan nach Ägypten an den Nil.
Das wird nicht die letzte Reise der Brüder sein.
Mit ihnen reisen noch andere Hungersflüchtlinge aus Kanaan. Ein ganzer Tross macht sich auf den Weg nach Ägypten. Mit den 10 Brüdern ziehen Hunderte, vielleicht Tausende anderer, die ihre Hoffnung in die Kornspeicher Ägyptens setzen. Denn ohne das ägyptische Korn sind sie alle dem Tod geweiht.
Es ist eine lange, anstrengende und gefährliche Reise. Ich habe mal nachgeschaut, es sind fast 850 Kilometer von Kanaan nach Ägypten.
Puh, das ist eine ordentliche Strecke.
Mhm. Wenn die Brüder jeden Tag 10 Stunden Fußmarsch gemacht haben, ohne Pause, dann dauert der Weg schon über 2 Wochen.
Aber irgendwann werden die doch bei der Hitze mal Pause gemacht haben.
Das glaube ich auch. Ich denke, dass diese Reise eher 3 Wochen gedauert hat. Denn es ist ja auch sehr anstrengend, zu Fuß durch die heiße Landschaft zu ziehen.
Die waren bestimmt total K.O., als die angekommen sind.
Mhm.
Aber sag mal, ich hätte gedacht, die Ägypter ernähren mit ihrem Getreide nur ihr eigenes Volk. Die Menschen aus Kanaan ziehen nun auch nach Ägypten. Woher wissen sie eigentlich, dass sie dort Getreide kriegen?
Die Kanaaniter werden nicht die einzigen Hungersflüchtlinge gewesen sein. Ägypten hat seine Grenzen für alle Menschen aus den angrenzenden Ländern geöffnet. Überall herrscht Hunger und Not. Da spricht es sich wahrscheinlich schnell herum, wo es noch etwas zu holen gibt.
Susanne, ich habe ein cooles neues Buch entdeckt. Es heißt Das Alleswisser Buch zur Bibel. und ist gerade erst vor ein paar Monaten beim Verlag Katholisches Bibelwerk erschienen.
Du, das hat mich neulich schon in meinem Lieblingsbuchladen angelacht. Ich habe es gleich mitgenommen, aber ich habe noch nicht reingeschaut.
Guck mal, da hatten wir beide denselben Gedanken. Ich kam nämlich auch nicht dran vorbei. Ich mag das Buch total gern. Daraus werden wir hier im Podcast bestimmt häufiger mal vorlesen. Es enthält nicht nur Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament wie eine Kinder- oder Jugendbibel, sondern auch interessante Daten und Fakten rund um die Welt der Bibel.
Also quasi ein Bibellexikon.
Genau. Ein Buch für alle, die gern mal über den Tellerrand schauen. Und in diesem Buch habe ich im Abschnitt der Josefsgeschichte zwei Texte gefunden, die ich interessant fand. Und deswegen habe ich sie heute mitgebracht. Lasst uns da mal kurz reinhören.
Ägypten, das Land am Nil, gehört zu den ältesten und wichtigsten Städten der Geschichte der Menschheit. Weil die Nilebene sehr fruchtbar war, konnte sich dort schon früh eine bedeutende Kultur entwickeln. Ägypten war jahrhundertelang eine bedeutende politische und wirtschaftliche Macht. Das Land am Nil war in Zeiten der Hungersnot immer wieder ein Zufluchtsort aus dem gesamten Vorderen Orient. Manche von diesen Einwanderern konnten im ägyptischen Staatsdienst Karriere machen. Wie es die Bibel in der Geschichte von Josef erzählt, der vom Sklaven zum Stellvertreter des Pharaos wird.
Das alte Ägypten war über einige Jahrhunderte ein mächtiges reiches Land. Immer wieder kamen Flüchtlinge nach Ägypten.
Die Hungersnot, von der die Josefsgeschichte der Bibel erzählt, war zu der Zeit der Erzväter und auch später wahrscheinlich nicht die einzige Not, die Menschen nach Ägypten führte. In Ägypten gab es Arbeit und Brot. Was übrigens auch ganz spannend ist, in unserer Josefsgeschichte wird Ägypten als ein Land der Zuflucht dargestellt. Josef findet in Ägypten eine neue Heimat. Und auch das Volk Israel wird im Laufe der Geschichte in Ägypten mehr finden als nur die Rettung vor einer Hungersnot. Nach der Josefsgeschichte folgt in der Bibel die Geschichte von Mose. 400 Jahre später können sich die Ägypter nämlich nicht mehr an Josef und seine Taten für das Land und das Volk erinnern. Dann wird Ägypten für das Volk Israel zum Sklavenhaus. Aber da sind wir noch lange nicht angekommen. Hier in unserer Josefsgeschichte steht Ägypten für Zuflucht und Hoffnung auf Rettung.
Wir reden hier immer so viel von Korn. Auch dazu habe ich im Alleswisser-Buch zur Bibel etwas Interessantes gefunden.
Getreide. Zur Zeit der Bibel wird in Kanaan vor allem Gerste, aber auch Weizen angebaut. Sie gehören zu den wichtigsten Pflanzen im Heiligen Land. Der meiste Weizen, der heute weltweit wächst, stammt von einer Art ab, die mit dem Weizen in Kanaan zur Zeit der Erzeltern fast identisch ist. Man nennt ihn Emma. Gerste hingegen wurde in guten Zeiten vor allem als Viehfutter verwendet. Teig aus Gerstenmehl geht nämlich beim Backen nicht so gut auf wie Weizenmehlteig. Gerstenbrot ist hart, grob und schwer zu verdauen. Nur in großen Hungerszeiten buken die Menschen ihr Brot aus Gerstenmehl. Der bevorzugte Weizen brauchte allerdings regelmäßigen Regen. Blieb er aus, waren Hungersnöte die Folge. Eine schlechte Ernte brachte nicht nur zu wenig Nahrung, sondern auch zu wenig Saatgut für das folgende Jahr. Das Weizenkorn symbolisiert Fruchtbarkeit und Reichtum. Für religiöse Menschen Gottes Segen.
Der Emmerweizen, von dem hier die Rede ist, gehört zu den ältesten Getreidearten. Im Nahen Osten wird er seit über 10.000 Jahren angebaut.
Später fand der Emmerweizen über die Jahrhunderte seinen Weg zu uns nach Europa. Bis heute wird er hier angebaut, auch in Deutschland.
Zurück ins alte Ägypten. Die Brote dort waren übrigens im wahrsten Sinne des Wortes steinhart. Beim Mahlen des Mehls splitterten immer wieder kleine Steinchen von den Mahlsteinen ab, auf denen das Korn für das Brot gemahlen wurde.
Daran konnte man sich bestimmt gleich die Zähne ausbeißen. Aber Susanne, jetzt aber mal weiter mit unserer Josefsgeschichte.
Ja, stimmt, wir schweifen ab. Aber das Drumherum zur Bibel ist einfach auch so spannend.
Ja, das stimmt.
Gut, zurück zur Geschichte. Die Brüder sind losgezogen und ich stelle mir das so vor. Irgendwann, nach einer langen Reise voller Entbehrungen, kommen sie in Ägypten an und erblicken am Ziel einen gigantischen Kornspeicher. Vielleicht sogar mehrere. Umlagert von einer Masse hungriger Menschen.
Das klingt vielleicht dramatisch, wird aber wahrscheinlich so ähnlich gewesen sein.
Die Menschen, die es bis dorthin geschafft haben, sind jetzt wahrscheinlich voller Hoffnung. Bald können sie mit ihrer lebensrettenden Fracht wieder zurückkehren nach Hause, zu ihren Familien.
Wir dürfen bei all der Hoffnung auch nicht vergessen, dass das Korn nicht an die Menschen verschenkt wurde. Sie mussten es kaufen. Durch die Vorräte, die Josef anlegen ließ und die nun von so vielen Menschen gekauft wurden, dürfte der Reichtum des ägyptischen Pharaos beträchtlich gewachsen sein.
Na, hoffentlich hat der Pharao damit etwas Gutes angestellt. Bessere Nilkanäle bauen oder sowas. Bestimmt wird Josef von der ägyptischen Bevölkerung bewundert. Meinst du nicht?
Ja, das könnte sein. Durch seinen Rat und seine Taten rettet er das ägyptische Volk. Er scheint unersetzlich zu sein. Das Korn muss nun schließlich gerecht verteilt werden. Jeder bekommt so viel, wie er braucht.
Niemand soll hungern müssen. Wie dankbar müssen die Ägypter sein, wenn sie die ausgemergelten Fremden sehen, die lange und gefährliche Reisen auf sich genommen haben, um in Ägypten Korn zu kaufen. Jeder, der Getreide kaufen will, kommt an Josef nicht vorbei. Jeder muss zum obersten Verwalter des Pharaos, zu Josef. So natürlich auch die Brüder. Nun beginnt in der Bibel ein Schauspiel um Erkennen und Nichterkennen. Josef sieht anders aus. Die Brüder erkennen ihn nicht, steht so in der Bibel. Sie fallen vor ihm auf die Knie. In der Bibel steht, sie fielen vor ihm nieder zur Erde, auf ihr Antlitz.
Erkennt ihr das? Josefs Traum von den sich verneigenden Gaben auf dem Feld wird wahr. Ohne es zu wissen, erfüllen die Brüder genau hier Josefs ersten Jugendtraum.
Josef hingegen erkennt seine Brüder natürlich sofort. Und in diesem Moment erinnert er sich an seine Träume von damals. Überleg mal, wie er sich fühlen muss. Nach allem, was er durch ihre Schuld erlebt hat.
Na, die Grube.
Die Sklavenhändler.
Potiphar.
Na, und Potiphars Frau erst.
Unschuldig musste er jahrelang im Gefängnis sitzen.
Und nun stehen sie ohne Vorwarnung von jetzt auf gleich vor ihm und werfen sich vor ihm auf die Knie in den Staub. Wahrscheinlich rutscht ihm das Herz in die Hose. Vielleicht denkt er auch, na, jetzt bräuchte ich das auch nicht mehr.
Oder er staunt über Gottes merkwürdige Wege.
Kann auch sein.
Tief in seinem Herzen freut er sich bestimmt auch, sie zu sehen.
Ob er es gleich bemerkt, dass Benjamin fehlt? Und wenn er es bemerkt, vielleicht sorgt er sich, dass die 10 Brüder auch seinem kleinen Bruder etwas angetan haben könnten.
Er ist wahrscheinlich hin- und hergerissen zwischen Liebe und Schmerz.
Die Brüder ahnen nicht, wer da vor ihnen thront. Josef gibt sich nicht zu erkennen.
Er spricht auch nicht direkt mit ihnen, sondern über einen Dolmetscher.
Stimmt. In Ägypten wird ja eine ganz andere Sprache gesprochen als in Kanaan. Josef kann beide Sprachen sprechen und verstehen.
Aber das verrät er natürlich nicht. Es wird dort auch nicht nur ein Dolmetscher gesessen haben, sondern mehrere. Immerhin kamen Menschen aus den unterschiedlichsten Gegenden, um Josef um Korn zu bitten.
Da waren bestimmt eine Menge Leute zugegen. Und jetzt beginnt ein Verhör, das ein wenig an ein Katz-und-Maus-Spiel erinnert. Wenn die Situation nicht so ernst wäre. Josef wird streng und kalt. Woher kommt ihr?
Wir kommen aus Kanaan und möchten Getreide kaufen.
Ihr seid Spione. Ihr wollt auskundschaften, wo unser Land angreifbar ist.
Nein, mein Herr. Wir sind deine Knechte und wollen wirklich nur Getreide kaufen. Wir haben nichts Böses im Sinn.
Ihr lügt. Spione seid ihr. Die Brüder werden panisch. Sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht und warum sie hier auf einmal verdächtigt werden. Fieberhaft Suchen Sie nach einer Idee, wie Sie diesen misstrauischen Ägypter besänftigen können, von dem das Leben Ihrer ganzen Familie abhängt.
Nein, mein Herr, wir sind deine Knechte, 12 Söhne eines Mannes in Kanaan. Der Jüngste ist noch bei unserem Vater und der eine ist nicht mehr.
Und der eine ist nicht mehr. Autsch. Dieser letzte Satz muss wie ein Messerstoß ins Herz für Josef sein. Kein Wort glaube ich euch. Lügner seid ihr. Und Spione. In den Kerker mit euch. Au Backe. Da hat unser Josef jetzt aber ordentlich ausgeholt. Warum unterstellt er den Brüdern eigentlich, dass sie Spione seien?
Tatsächlich gab es damals um Ägypten herum Bergstämme, die immer wieder versuchten, ins fruchtbare Niltal einzufallen.
Aber er weiß ja, dass sie keine Spione sind. Er lässt die Brüder ins Gefängnis werfen. Wo er einst landete, dort landen jetzt die Brüder. Im ägyptischen Gefängnis. Dunkel. Feucht. Es wimmelt von Ratten. Was er über Jahre aushalten musste, sollen sie nun wenigstens für 3 Tage zu spüren bekommen.
Da hocken sie nun im Kerker, die 10 Brüder und rätseln.
Bestimmt fürchten sie um ihr Leben.
Jetzt haben sie viel Zeit zum Nachdenken und können selber einmal nachfühlen, wie es sich in einer Grube, also hier im Kerker, anfühlt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine kleine Rache von Josef ist. Es wird ihnen eine Menge durch den Kopf gegangen sein.
Was soll aus ihren Frauen und Kindern werden, wenn sie nicht heimkehren? Was aus ihrem alten Vater Jakob? Benjamin allein kann doch nicht für alle sorgen. Er ist noch so jung.
Es arbeitet in ihnen. Vielleicht werden sie von Erinnerungen eingeholt. Josef fordert sie damit auch ein bisschen heraus. Wie wollt ihr euch jetzt verhalten?
Nach 3 Tagen lässt Josef die Brüder wieder antreten.
Wenn eure Geschichte stimmt, dann habt ihr tatsächlich einen jüngeren Bruder. Ihn will ich als Beweis eurer Ehrlichkeit sehen, hier in Ägypten. Ich werde euch erst glauben, wenn ihr mir euren jüngsten Bruder holt. Einen von euch behalte ich als Pfand hier im Kerker. Ihr anderen geht nach Hause und bringt euren Familien das Getreide, damit sie keinen Hunger leiden müssen. Sodann bringt ihr euren jüngsten Bruder zu mir. Dann, erst dann, werde ich euch glauben.
Josef bleibt hart, aber er setzt damit auch ein Zeichen. Er will nicht ihren Tod, sondern ihr Leben.
Die Brüder sind entsetzt. Sie wissen, ihr Vater Jakob wird ihnen nicht erlauben, Benjamin auf eine so weite und gefährliche Reise mitzunehmen. Seit er Josef nicht mehr hat, hängt Jakob sehr an Benjamin. Er ist sein Ein und Alles. Die Brüder tuscheln nun untereinander, in ihrer Sprache, Hebräisch.
Sie wissen ja nicht, dass Josef jedes Wort verstehen kann. Wahrscheinlich machen sie sich deswegen nicht einmal die Mühe zu flüstern.
Wir hören mal in die Bibel rein, was die Brüder zu bereden haben.
Sie sprachen aber untereinander: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihn und sprach: Sagte ich's euch nicht, als ich sprach: Versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen und weinte. Als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus ihrer Mitte Simeon und ließ ihn binden vor ihren Augen.
Da guck mal einer an. Jetzt geht den Brüdern ein Licht auf. Irgendwann musste es ja so kommen.
Sie sagen sich, das ist nun die Strafe dafür, dass wir Josef verraten und verkauft haben. Er hat uns noch angefleht und wir haben nichts getan.
Späte Einsicht.
Naja, besser spät als nie.
Die Tat kehrt zum Täter zurück. Sie sind Mörder, die davongekommen sind. Sie haben noch nicht für ihre Tat gebüßt. Ein ungesühntes Verbrechen belastet sie.
Genau. Was sie in all den Jahren verdrängt haben, steht ihnen plötzlich vor Augen.
Ruben haut noch einen drauf. Das habe ich euch damals schon gesagt. Josef war doch noch ein Kind. Aber ihr wolltet nicht auf mich hören. Und jetzt müssen wir alle dafür büßen. Als Josef hört, was seine Brüder reden, weint er. Ihm muss das Herz im Leib zerspringen. Einerseits vor Liebe, andererseits vielleicht vor Wut.
Vielleicht spürt er auch, was in den Herzen der Brüder vor sich geht. Und es rührt ihn.
Josef verliert kurz die Fassung. Die Bibel gewährt uns hier einen Blick in sein Herz und wie es ihm geht. Ausgerechnet jetzt, auf dem Höhepunkt seiner Macht, steht er den schuldbeladenen Brüdern gegenüber und es öffnen sich seine Gefühlsschleusen. Man könnte fast denken, dass die Geschichte sich nun nach so langer Zeit schnell zum Guten wendet. Aber wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Was bezweckt unser Josef mit dieser Aktion? Holt mir den jüngeren Bruder und lasst einen von euch hier. Was glaubst du denn, Susanne?
Vielleicht macht er sich wirklich Sorgen um Benjamin. Ihn mochte er ja auch besonders gern. Und er ist nun nicht dabei. Ich glaube, vor allem will Josef erreichen, dass die Brüder verstehen, was sie mit dem Verrat des eigenen Bruders eigentlich angestellt haben und welche Schuld sie auf sich geladen haben. Er will wissen, wie es um ihre Liebe zueinander bestellt ist. Josef erkennt, dass sie sich gewandelt haben. Die Jahre, die haben andere Menschen aus ihnen gemacht. Der erste Schritt ist getan, dass ein gutes Ende dieser Geschichte vielleicht doch noch möglich wird.
Das Leben der Brüder liegt in Josefs Hand. So wie damals in der Wüste sein eigenes Leben in ihrer Hand lag.
Der Unterschied? Jetzt entscheidet Josef, wie es weitergeht, nicht die Brüder. Möchte er, dass diese Geschichte gut ausgeht?
Ja, jetzt wird es in der Tat ziemlich spannend. Erstmal sieht es fast nicht danach aus, als ob Josef sich ein gutes Ende wünscht. Schnell fasst Josef sich wieder. Er kehrt zu den Brüdern zurück. Sie sind einverstanden. In der Bibel steht, und sie gingen darauf ein. Scheinbar ohne Anteilnahme lässt Josef Simeon aus der Gruppe herausgreifen, in Ketten legen und in den Kerker werfen.
Auch das muss wieder ein schwieriger Moment für die Brüder sein. Vor ihren Augen greift Josef sich einen aus ihrer Mitte und lässt ihn einsperren.
Josef hat ja festgelegt, wie es laufen soll. Einer bleibt, die anderen dürfen Getreide mitnehmen, so viel sie wollen, müssen aber zurück nach Ägypten kommen und Benjamin mitbringen. Er lässt ihre Säcke mit Korn füllen. Heimlich weist er seine Diener an, sogar ihr Geld wieder zurück in die Kornsäcke wandern zu lassen. Schnell werden die Säcke zugebunden, erledigt. Die Diener wundern sich bestimmt. Was für ein merkwürdiger Befehl. Warum will Josef kein Geld von den Männern, die er vor 3 Tagen noch hat verhaften lassen? Was steckt dahinter? Ist das ein Geschenk oder eine List?
Aber die Fragen der Diener bleiben ohne Antwort. Bestimmt sind sie gespannt, ob die fremden Männer mit ihrem Bruder zurückkehren werden.
Na, das würde mir auch so gehen. Josef ordnet sogar an, den Brüdern ordentlich Reiseproviant für den Heimweg mitzugeben.
Und hier merkt man ganz deutlich, dass er seinen Brüdern nichts Schlechtes will. Er könnte sie ins Gefängnis werfen.
Oder er könnte sie verhungern lassen.
Oder einfach in die Wüste schicken.
Ja, genau.
Nichts davon tut Josef. Er kümmert sich um seine Brüder. Er gibt ihnen Reiseproviant für den Rückweg nach Kanaan und stellt so auch sicher, dass sie es nach Hause schaffen und letztendlich auch wieder bei Josef in Ägypten ankommen werden. Dann aber vollzählig mit Benjamin.
Wir hören uns noch einmal kurz an, was uns die Bibel in Reimen über den heutigen Teil der Geschichte erzählt.
Nach 7 herrlichen Jahren war Dürr jede Ernte, die Felder fast leer. In anderen Ländern war es noch schlimmer, drum kamen die Leute von überall her.
Auch Josefs Brüder waren darunter, verneigten sich tief vor dem Thron. Sie meinten, dort oben den Herrscher zu sehen. Doch war es Josef, Jakobs verschwundener Sohn.
Keiner der 10 erkannte den Bruder. Sie dachten, er wäre ein Sklave geblieben. Sie flehten, o Herrscher, verkaufe Getreide für den Vater, den wir so lieben.
Der Traum von einst fiel Josef da ein, in dem Ehren sich vor ihm verneigten. Er verstand nun und wusste mit einem Schlag, was die Träume ihm damals schon zeigten.
Reich mit dem lebensrettenden Korn beladen, ziehen die Brüder mit ihren Eseln zurück in Richtung Kanaan. Vermutlich lassen sie die Köpfe hängen, denn einer fehlt. Was wird ihr Vater dazu sagen?
Wie wird Jakob reagieren, wenn er erfährt, dass der hohe ägyptische Beamte felsenfest darauf besteht, seinen geliebten Benjamin zu sehen?
Was wird passieren, wenn sie das Geld in den Kornsäcken finden? Wie es mit Josef und seinen Brüdern weitergeht, davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmayr und Susann Kropf. Bibelzitate gelesen von Charlotte und Konstantin Ropelius. Produziert von Jennifer Lindenberg.